Wir haben früher einmal eine Weile in Ostdeutschland gelebt und ich habe mich dort in einem Krankenhaus beworben. Ihr wisst ja vielleicht alle, dass ich Krankenschwester bin und ich habe dort auch einen Platz bekommen und habe mich zwar gefreut, aber habe das jetzt nicht so als so ein Wunder angesehen, weil es war schon viele Jahre her und damals war es eigentlich so, wie es ja auch immer mal wieder ist. Es war, also ich kam aus Hamburg zu der Zeit und es war in Hamburg absoluter Pflegenotstand. Also man hat wirklich also als Krankenschwester eigentlich gute Karten gehabt, konnte gucken, welches Krankenhaus kann mir eigentlich die besten Konditionen, hat die besten Konditionen für mich und wurde überall mit Kusshand genommen. Und von daher habe ich gedacht, na ja gut, ich habe dann da eben auch einen Platz gekriegt, habe mir jetzt nichts weiter dabei gedacht. Und ich habe in dem Krankenhaus angefangen zu arbeiten und es war so, dass es mir dort nicht gut ging. Also aus verschiedenen Gründen hat es mir dort nicht gefallen, aber eine besonders schwerwiegende Sache war, dass ich das Gefühl hatte, ich kann machen, was ich will. Ich kann keinen Kontakt zu den Kollegen aufbauen, die wollen mich eigentlich gar nicht haben, die sind eigentlich gegen mich, ich weiß auch nicht, ich wusste gar nicht, was los war. Und irgendwann habe ich dann so erfahren, dass in dem Ort, in der Umgebung, es viele arbeitslose Krankenschwestern gab. Und für die, aus deren Sicht war das so, ja, wir sind arbeitslos, da kommt da so einer aus dem Westen und zack, nimmt die uns einen Arbeitsplatz weg. Und als ich das dann so verstanden habe, aus deren Sicht habe ich gedacht, ja, aus deren Sicht kann ich das jetzt eigentlich irgendwie verstehen, aber trotzdem war es für mich total schwierig, weil ich hatte absolut keine Chance. Ich konnte machen, was ich wollte. Ich war dort eigentlich einfach nicht angenommen. Und dann war es auch noch so, dass der Pflegedienstleiter auch aus dem Westen kam und dann haben sie gedacht, ich stecke mit dem unter einer Decke, aber das stimmte gar nicht. Aber naja, ich hatte auf jeden Fall, war ich dort eigentlich auf verlorenem Posten. Eine zweite Situation, ich habe auch eine Zeit lang studiert damals, Sozialpädagogik. Leider konnte ich das Studium nicht zu Ende machen. Aber als ich studiert habe, habe ich auch gejobbt in einem Altenheim, so als studentische Aushilfe, war ja auch ganz nett. Ich war Krankenschwester und konnte ja auch dann ganz gut miteinander verbinden, ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Und auch in diesem, es war kein Krankenhaus, in diesem Altenheim gab es eine Schwester, die, also eigentlich kam ich mit allen gut aus und das war auch eine super Arbeit, hat mir auch viel Spaß gemacht, aber da war eine Schwester, da hatte ich irgendwie das Gefühl, boah, die mag mich nicht, die ist irgendwie gegen mich. Und die hatte auch, ja, die war ja zwar nicht so wirklich Leitung, aber sie hatte doch auch so ein bisschen so eine höhere Position und manchmal hatte sie auch so eine leitende Position an dem Tag. Und ich erinnere mich an eine Situation, also teilweise hat sie auch anderen Kollegen gegenüber irgendwie manchmal komische Dinge von mir erzählt und ich habe gedacht, was macht die da oder was soll das? Ich kam da irgendwie nicht so gut mit klar und dann gab es einmal eine Situation, da bin ich morgens zum Dienst gekommen und dann hat sie alle eingeteilt, du arbeitest da, du arbeitest da und in dem Flur und da und dann hat sie mich eingeteilt auf einem Flur, in dem klar war, dass ein Mann dort wohnt, der Windpocken hatte und ich war damals schwanger mit dem Eliav. Und ich habe gesagt, nein, da möchte ich nicht arbeiten. Ich bin schwanger und da ist ein Bewohner, der hat eine Infektion und da möchte ich nicht arbeiten. Und ob sie mich woanders einteilen kann. Aber sie hat darauf bestanden, dass ich dort arbeite und ich war irgendwie völlig entsetzt. Und letztendlich habe ich noch mit einer Kollegin getauscht. Aber ich weiß noch, dass ich nach Hause kam und dass sie sagte, boah, Armin, das ist das Allerletzte, wie sie mich behandelt hat. Und das ist überhaupt nicht zulässig. Also als Schwangere hat man ja einen sehr hohen Schutz und eigentlich heutzutage darf man in manchen Bereichen überhaupt nicht arbeiten, wenn man schwanger ist. Ich habe das nicht verstanden und ich war richtig, richtig wütend. So, wie die Geschichte ausgeht oder die Geschichten ausgehen, erzähle ich euch später. Da komme ich nochmal drauf zurück. Mein Predigttext heute, den ich mit euch lesen möchte, steht in 2. Könige 5, Verse 1 bis 19. Das ist die Geschichte von Naaman. Ich lese die Geschichte in 4 Abschnitten. 2. Könige 5, ab Vers 1. Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, also ich lese aus der Guten Hoffnung, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr. Hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Also da haben wir in diesem Abschnitt, in diesem ersten Abschnitt zwei Personen, die da vorgestellt werden. Das eine ist eben der Naaman, der bedeutende Heerführer, beliebt beim König und beim Volk, hoch angesehen. Er hat zum Sieg, entscheidend zum Sieg beigetragen über Israel. Israel waren die Feinde Syriens. Und er hat so, scheint es, eine sehr bedeutende Karriereleiter, also Karriere angefangen, erklommen. Doch Naaman hatte ein Problem. Er war aussätzig. Und in diesem einen Wort scheint die ganze Tragik seines Lebens zu liegen. Es scheint zwar anders gewesen zu sein als in Israel. In Israel war es ja so, dass Aussätzige vollkommen isoliert lebten und von der Gesellschaft getrennt waren. So scheint es dort nicht zu sein, denn offenbar konnte er seine Tätigkeit ausüben, wenn auch sicherlich im eingeschränkten Maße. Ich kann mir vorstellen, dass diese Krankheit trotzdem in gesellschaftlicher, privater und auch beruflicher Hinsicht ein Makel in seinem Leben war. Und er sich gewünscht hat, von diesem Makel befreit zu werden. Auf der anderen Seite lesen wir von einem Mädchen. Wir wissen nicht viel von diesem Mädchen. Wir wissen nicht ihren Namen. Wir wissen nicht, aus welcher Familie sie kommt. Wir wissen nicht ihr Alter. Aber sie ist während eines Raubzuges verschleppt worden. Sie kam als Sklavin dann in den Haushalt des Generals. Und das war das für das junge Mädchen sicherlich ein Riesenschock. Plötzlich weg von der Familie, verschleppt in die Fremde, getrennt, als leibeigene Sklavin verkauft. Alles war sicherlich fremd, die Sprache, die Kleidung, die Gewohnheiten, das Essen. Sie hatte nichts Vertrautes um sich herum und musste sicherlich auch viel arbeiten. Da es aber damals oft zu auch vertrauten Verhältnissen oder zwischen Herren und Sklaven kam, lässt sich vielleicht erklären, dass dieses Mädchen doch eines Tages den Mut hatte, der Herrin eine Botschaft zu sagen, eine Botschaft von Gott. Wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten in Samaria gehen würde, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Letztendlich war es ihr Feind. Naaman war nicht ihr Freund, sondern er hatte sie verschleppt oder er hatte dafür gesorgt, dass sie verschleppt wurde. Sie war ein feindes Land. Und trotzdem gibt sie diese Botschaft weiter. Sie möchte etwas Gutes für ihren Herrn, der eigentlich ihr Feind ist. Und aufgrund dieses Mädchens hat sich alles Weitere, was wir in dieser Geschichte lesen von Naaman, also alles Weitere zugetragen, also Naamans Leben komplett verändert. Und man kann diese Situation des Mädchens auch so ein bisschen vergleichen mit der Situation von Josef. Josef war auch verschleppt in die Fremde, unschuldig, als Sklave tätig, aber letztendlich bringt er Segen für Israel und Ägypten. Auf den ersten Blick wirkt sein Schicksal sehr grausam, aber es entsteht etwas Gutes daraus. Gott hat einen Plan. Und genauso ist es auch hier bei diesem Mädchen und Naaman. Ab Vers 4 lese ich weiter. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm 7 Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und 10 Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete: Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief: Bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, er will, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten: Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir. Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Naaman handelt sofort. Er bekommt durch das Mädchen einen Wink, also über seine Frau, und sofort wird er aktiv. Das macht den da wird deutlich, wie sehr er dann sich danach sehnt, von seiner Krankheit geheilt zu werden, sodass er quasi schon so einen kleinen Strohhalm ergreift und Hoffnung schöpft. Ich weiß nicht, ob er schon mal von diesem Propheten Elisa eventuell gehört hat oder nicht, das wissen wir nicht, aber er hat auf diese Botschaft des Mädchens gehört. Er geht zu seinem König und der König ist natürlich dafür, also der unterstützt das, weil er letztendlich einen gesunden, einen tatkräftigen Feldherrn haben möchte, der voll einsatzfähig ist. Und dadurch, dass er diesen Brief an Joram schreibt, bekommt diese Reise auch einen offiziellen Charakter und er bekommt ganz viele Geschenke mit. Dadurch wird deutlich, dass Gesundheit ein sehr hohes Gut ist, weil es sehr wertvolle Geschenke sind, die er mitbekommt. Kleider und Geldgeschenke und ganz viel Wertvolles. Aber das Ding ist, als er zu Joram kommt, ist dieser überhaupt nicht erfreut. Er sagt nicht: Boah, super, dass du kommst, danke für die Geschenke und kein Problem, ich habe da so einen Propheten Elisa, da kannst du mal eben hingehen, da wird schon alles gut werden. Nein. Der Brief, der löst bei Joram absolutes Entsetzen aus, Schrecken. Und er sieht darin eine Taktik, einen Grund zur Rache, eine Provokation und nahezu eine Kriegserklärung. Weil es ist ja logisch, denkt er, ich kann diesen Mann nicht heilen, wie soll ich einen Aussätzigen heilen können? Natürlich geht er genauso krank wieder in seine Heimat zurück, wie er hergekommen ist. Und dann will der doch nur einen Krieg anzetteln, das ist doch voll Schikane, denkt Joram. Und er zerreißt sein Obergewand. Die Kleidung war damals ein Ausdruck des gesellschaftlichen Standes und Joram wird sicherlich als König ein sehr wertvolles Gewand haben. Und dieses Zerreißen von Kleidung, das lesen wir auch öfters im Alten Testament, das ist ein Symbol dafür oder eine symbolische Handlung. Und oft wurde das gemacht, wenn irgendwie Trauer, Entsetzen oder irgendwas irgendwas passiert war, was Trauer und Entsetzen ausgelöst hat. Und Joram zerreißt sein Gewand, das heißt, für ihn ist es eine ganz entsetzliche Situation und er fühlt sich in seiner Position als König bedroht. Er wusste, dass er kein allmächtiger König war. Und was wir von Joram wissen, ist, dass er auch tat, was dem Herrn missfiel. Er war zwar nicht so wie seine Väter, er hat auch was Gutes getan, er hat die Baalsäule zerstört, aber letztendlich hat er sich auch nicht richtig Gott zugewandt in seinem Leben. Er lebte trotzdem Gott fern und hat seinen Blick nicht auf Gott gerichtet. Und daher ist es auch logisch, dass er überhaupt nicht das im Blick hatte, dass er ja einen Propheten Gottes in seinem Land hat, wo er vielleicht diesen Mann hinschicken könnte. Das war überhaupt nicht in seinem Blick. Gott war gar nicht in seinem Blick. Und natürlich hat sich das auch schnell rumgesprochen, dass der König sein Gewand zerrissen hat und Elisa hat davon erfahren und hat sich wahrscheinlich sofort gedacht, dieses Schreiben kann gar nicht an den König gerichtet sein, das ist gar nicht der richtige Adressat, zu mir muss der Mann geschickt werden und er schickt einen Boten zum König. Ich habe mich gefragt in diesem Moment, wie Naaman sich wohl gefühlt hat, das war sicherlich so ein Auf und Ab der Gefühle. Zunächst war er traurig weil er diesen Makel hatte, diesen Aussatz. Und dann kommt so ein Wink oder so ein Zeichen der Hoffnung. Na, vielleicht ist es tatsächlich so, dass ich in Israel Hilfe erfahren kann. Und er ist voller Hoffnung. Der König unterstützt ihn und er geht dahin. Und dann bekommt er wieder einen Dämpfer, weil Joram völlig anders reagiert als erwartet. Und dann kommt aber doch noch wieder ein Hoffnungsschimmer auf, weil jetzt der Prophet Elisa ins Spiel kommt. Eigentlich erinnert er sich ja, klar, das Mädchen hat auch von Elisa gesprochen, da soll ich auch eigentlich hin. Also er lebt, glaube ich, so ein Auf und Ab der Gefühle. Ist auch keine einfache Situation. Ich lese weiter ab Vers 9. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte seinen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte: Geh an den Jordan und tauch 7-mal im Wasser unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nicht wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte 7-mal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Die Geschichte geht jetzt da weiter, wo Naaman beim Haus ankommt von Elisa. Sicherlich ist er nicht einfach da so mal eben hingegangen, sondern er wird ein großes Gefolge mit sich gehabt haben, weil der König hat ihm ja auch Geschenke und wahrscheinlich auch viele Leute mitgegeben. Und das wird auch wahrscheinlich ein großes Aufsehen erregt haben in der Bevölkerung. Also es war schon auffällig, dass er jetzt da zum Elisa ging. Und Elisa kommt nicht persönlich, sondern er schickt einen Boten. Ich habe mich gefragt, warum kommt Elisa nicht persönlich? Vielleicht, weil er Naaman zeigen wollte oder weil er ihm bewusst machen wollte, nicht ich bin es letztendlich, der dich heilt, sondern es ist Gott. Er wollte ihn vielleicht bewusst extra in die Begegnung mit Gott schicken und selber so ein bisschen im Hintergrund bleiben. Und dann kommt die Aufforderung, 7-mal im Jordan unterzutauchen. Die übliche Art zur Wiedererlangung der kultischen Reinheit waren damals Waschungen. Das war üblich. Naaman sollte 7-mal im Jordan, im Hauptfluss von Israel, untertauchen. Die Zahl 7 hat einen Symbolcharakter. Sie steht für das Vollkommene, das nur Gott schaffen kann. Und weist auf die umfassende Neuschöpfung hin, die Gott Naaman schenken möchte. Aber das kann dieser nicht wissen, das weiß Naaman nicht, denn er kennt Gott nicht. Naaman möchte Gesundheit, aber Gott möchte ihm letztendlich noch viel mehr schenken. Gesundheit, Reinheit, Heilung und vollkommenes Heil. Aber Naaman versteht die Bedeutung nicht und er ist schon wieder enttäuscht. Aus Naamans Sicht denkt Naaman, um mich kultisch zu reinigen, muss ich in sauberes Wasser steigen. Und was soll ich hier in diesem trüben Jordan? Da kann doch nichts passieren. Warum? Da hätte ich ja auch gleich in Syrien. Da haben wir halt die sauberen Gewässer. Hätte ich doch dahin gehen können. Außerdem ist er auch ein bisschen wütend und traurig, dass der Prophet einen Boten schickt und nicht persönlich kommt. Er hätte sich vorgestellt, dass der Prophet irgendeine rituelle Handlung macht oder irgendwas. Das hätte irgendwie in seinen heidnischen Glauben reingepasst. Und auch denkt er, ich soll mich 7-mal untertauchen, das ist doch, was ist denn das? Das ist ja viel zu einfach. Also wahrscheinlich wäre es so gewesen, das sagen ja auch dann seine Diener, wenn er was Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es wahrscheinlich getan. Also vielleicht, wenn er eine Mutprobe hätte bestehen müssen, er ist ja Feldherr, dann hätte er gesagt, klar, mache ich. Oder wenn er irgendwie eine besondere Bezahlung oder irgendwas hätte leisten müssen, irgendwas Besonderes, dann hätte er gesagt, ja, sicherlich, das werde ich machen. Aber einfach unterzutauchen, ein Segen für Naaman ist es einerseits, dass er immer wieder Menschen hat, die ihn in die richtige Richtung lenken. Am Anfang war es das Mädchen, das in die Richtung Israel schickt. Dann auch Elisa, der Prophet, der ihn zum Jordan schickt. Und er weigert sich, aber er hat zum Glück noch seine Diener, die irgendwie da versuchen, auf ihn einzureden und ihn zum Nachdenken zu bringen. Und letztendlich hört Gott auch darauf, hört Naaman darauf, also er denkt nochmal drüber nach und fährt dann doch zum Jordan. Und ich habe in meinem Leben auch schon oft erlebt, dass Gott durch mich, also zu mir spricht, durch andere Menschen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Also das erlebe ich ganz oft und so eine ganz aktuelle Sache bei mir ist, wie ihr alle wisst, arbeite ich ja noch in Leverkusen und darüber kann man denken, was man will. Und ich weiß auch, dass viele Menschen da eine Meinung zu haben und mir schon Verschiedenes gesagt haben. Aber ich habe immer gedacht, ach nee, ich habe da so eine schöne Arbeitsstelle und ich will das nicht aufgeben. Und dann kam letztendlich der entscheidende Anstoß, kam von meinen allerliebsten Arbeitskolleginnen, die gesagt haben, Mensch, Kirsten, irgendwie geht das nicht, was du da machst. Du arbeitest hier und deine Familie ist da. Ich meine, ich bin zwar auch, dadurch, dass ich nur so ein paar Nächte mache, bin ich auch viel hier und habe viel Zeit. Aber ich bin auch manchmal ein paar Tage weg oder ich bin auch mal eine ganze Woche weg. Und da haben die gesagt, nee, das geht nicht. Das ist irgendwie nicht richtig, das ist nicht gut. Du musst dir in Hamm was suchen. Und naja, ich habe mich so ein bisschen gesträubt, aber letztendlich irgendwann habe ich gedacht, ja, vielleicht haben sie ja recht. Dann habe ich drüber nachgedacht, ich habe drüber gebetet. Und ich habe dann auch mal so einen Schritt gemacht und mich beworben. Und ja, aktuell sieht es so aus, dass es so ganz gut aussieht, dass ich vielleicht bald hier auch anfange. Aber so der entscheidende Impuls kam eigentlich von Ihnen, also von meinen Kolleginnen, die eigentlich überhaupt keinen Vorteil davon haben. Weil, also ich hoffe nicht, dass sie mich loswerden wollen, das glaube ich nicht. Also, weil die freuen sich ja eigentlich, wenn wir uns sehen und wir verstehen uns gut. Und trotzdem haben sie das gesagt und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Nun zurück zu Naaman. Auch er hört auf seine Diener und geht dieser Aufforderung nach. Und das ist auch so ein bisschen so, bei Naaman habe ich gedacht, der hat so seine Vorstellung, wie Gott ihn heilt oder wie er geheilt wird, was so passieren soll. Und Gott hat aber einen ganz anderen Weg, als er gedacht hat. Er muss 7-mal untertauchen. Das war für ihn so eine vollkommen unverständliche Sache. Und da musste ich so daran denken, dass wir damals, unsere erste Stelle hatten wir in Paderborn-Schlangen, also Armin, in Paderborn-Schlangen. Und wir wohnten also dann in einem Dorf bei Paderborn. Das war eigentlich Paderborn eingemeindet, war aber so ein kleines Dorf. Wir hatten 2 kleine Kinder und ich war dann schwanger mit dem Silas. Und am Anfang habe ich gedacht, boah, super, da ziehen wir in so ein altes Bauernhaus. Habe mir das alles super vorgestellt, aber im Endeffekt habe ich mich in diesem Dorf überhaupt nicht wohlgefühlt. Es war unheimlich schwierig. Es waren so, ja, so ganz viele, also die Dorfgemeinschaft war irgendwie so eine eingeschworene Dorfgemeinschaft, die sie schon seit Jahrzehnten kannten. Seit Generationen hatte ich den Eindruck und es war schwer, irgendwie Kontakt zu knüpfen. Und es war auch so, wir wohnten unten im Tal und alle Wege irgendwie zum Bäcker oder sonst wohin führten immer nach oben, also immer bergauf. Und das war auch sehr mühsam, weil ich hatte einen Eli, der da rumhüpfte, einen Kinderwagen und dann war ich noch schwanger und dann immer dieses bergauf. Nee, also eigentlich habe ich gedacht, das ist mir alles viel zu anstrengend. Und dann war ich meistens unten im Tal geblieben. Naja, da fühlte ich mich irgendwie auch so ein bisschen eingeengt. Und Armin hatte das ja gut, ich meine, der fuhr immer mal so zur Arbeit und hatte das Auto den ganzen Tag und ich hing da in diesem Tal. Naja, und irgendwie Und dann hatten wir auch noch eine Mäuseplage in diesem Bauernhaus. Und dann habe ich irgendwie gedacht, nee, also ich will hier nur noch weg. Und Freunde von uns haben in einem Nachbardorf, in Benhausen war das, eine Wohnung gehabt. Und die Wohnung hat mir super gut gefallen. Und ich habe gedacht, boah, da will ich hinziehen. Das ist genau richtig. Und dann sind alle Probleme weg. Und dann haben wir uns auch beworben und alles. Und das sah auch am Anfang ganz gut aus. Aber letztendlich haben wir diese Wohnung nicht bekommen. Und ich habe gedacht, boah, warum, Herr, warum? Das wäre doch so einfach gewesen. Wir hätten doch nur uns diese Wohnung schenken müssen und alles wäre gut gewesen. Und ich habe das einfach nicht verstanden. Und im Endeffekt hat Gott uns ein Haus geschenkt in Schlangen. Und Schlangen war viel besser. Erstens war da direkt die Gemeinde und es gab keine Berge, alles war eben. Und die Menschen dort waren sehr viel offener. Also wir haben unheimlich schnell Kontakte und Freundschaften geschlossen. Wir hatten nette Nachbarn, es war alles super. Und ich habe im Nachhinein gedacht, boah, Herr, ich war so, hatte so einen Blick und dachte, was gut für mich ist, zu wissen, aber du wolltest mir was viel, viel Besseres schenken. Naaman taucht 7-mal im Jordan unter und wird geheilt. Er wird vollkommen gesund. Dafür gibt es keine natürliche Erklärung, denn wahrscheinlich, also es war ein Wunder. Und ich glaube auch, dass diese Aufforderung, 7-mal im Jordan unterzutauchen, auch explizit für Naaman gemeint war. Wenn jetzt vielleicht das jemand anders gemacht hätte, wäre vielleicht nichts passiert. Aber Gott hat es explizit Naaman gesagt durch Elisa. Und er wird vollkommen gesund. Er fährt zum Propheten zurück und möchte sich bedanken. Ab Vers 15. Da ritt er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel. Nimm darum ein Dankesgeschenk von mir an. Doch Elisa wehrte ab. So gewiss der Herr lebt, dem ich diene. Ich nehme keine Geschenke. Naaman versuchte mit allen Mitteln, ihn zu überreden, aber ohne Erfolg. Schließlich bat er, wenn du schon nichts willst, mein Herr, dann habe ich einen Wunsch. Ich möchte so viel Erde von hier mitnehmen, wie 2 Maultiere tragen können. In Zukunft will ich nämlich keinen anderen Göttern mehr Brand- und Schlachtopfer darbringen, nur noch dem Herrn, dem Gott Israels. Ich möchte ihn auf der Erde aus seinem Land anbeten. Doch eines möge der Herr mir vergeben. Wenn mein König zum Beten in den Tempel unseres Gottes Rimmon geht, dann stützt er sich auf meinen Arm und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich vor seinem Gott zu Boden wirft. Dies möge der Herr mir vergeben. Elisa antwortete nur, geh in Frieden. Naaman geht zu Elisa zurück und jetzt in dieser Situation, nachdem er geheilt ist, ist es das erste Mal, dass er dem Propheten persönlich begegnet. Und Naaman ist erfüllt, er hat eine persönliche Erfahrung gemacht, er hat auf eine gewisse Weise, ist er Gott begegnet. Er ist gesund und es hat sich auch was verändert in ihm. Ihm ist klar geworden, alle Götzen, zu denen ich bisher gebetet hatte, die konnten mir gar nicht helfen. Gott der Israels, der ist einzigartig. Und Gott hat ihn nicht nur äußerlich, sondern eben auch innerlich geheilt. Und wirkliche Veränderung in deinem Leben oder im Leben eines Menschen geschieht durch die persönliche Erfahrung und nicht durch irgendeine Lehre, die ich höre, sondern durch das, was ich persönlich erlebe, erfahre. Und auch nochmal zu der Rolle von Elisa. Elisa war so ähnlich eigentlich in der Rolle wie das Mädchen, weil letztendlich war Naaman auch für ihn ein Feind. Er hätte auch sagen können, ich bin hier ein Prophet für das Volk Israel und nicht für irgendeinen Feldherr, der jetzt auch noch hier Krieg mit Israel geführt hat und jetzt einfach hier ankommt. Er hätte sich auch weigern können. Aber auch er gibt die Botschaft von Gott an seinen Feind weiter. Und dadurch erfährt Naaman sehr viel Gutes. Elisa möchte keine Geschenke annehmen. Und Naaman möchte ein Stück von der Erde Israels nach Syrien mitnehmen. Die Menschen damals waren davon überzeugt, dass ein Zusammenhang zwischen dem Land und seinen Göttern besteht. Und dass er jetzt ein Stück Erde mitnehmen will, heißt quasi, er möchte diesen Gott nicht mehr loslassen. Er möchte diesen Gott mit nach Syrien nehmen und er möchte an ihm festhalten. Und er bittet um Vergebung, weil er weiß, das wird auch nicht, also ich will an Gott festhalten, aber er weiß, ich werde auch in schwierige Situationen kommen, weil ich habe nun mal diesen Job da beim König und dass es vielleicht auch manchmal Konflikte geben kann. Und trotzdem sagt Elisa nicht, nee, du musst alles aufgeben, du musst jetzt nach Israel ziehen und dein ganzes Leben da aufgeben, sondern Elisa entlässt ihn im Frieden und in dem uneingeschränkt guten Verhältnis zum Gott Israel. Das wünscht er ihm. Kommen wir noch einmal zurück zu dem Mädchen. Ich habe am Anfang schon so ein bisschen diese Situation beschrieben. Und Gott, obwohl dieses Mädchen in dieser schwierigen Situation ist, in dieser Verschleppung, in der Sklaverei, hat Gott sie trotzdem bewahrt, auch in diesem Elend. Denn sie kommt in den Haushalt von Naaman. Und Naaman heißt im semitischen Wortstamm gut und freundlich. Früher war es ja so, dass die Namen der Person auch was mit deren Charakter zu tun hatten. Und das heißt, letztendlich kam das Mädchen nicht in irgendeinen Haushalt, wo es grausam zugeht, sondern letztendlich auch in einem Haushalt, wo auch gute Bedingungen herrschten. Dann der Glaube dieses Mädchens finde ich faszinierend. Trotz ihrer Umstände gibt sie ihren Glauben nicht auf. Sie hält an Gott fest, sie bleibt Gott treu, sie hält an dem fest, was ihre Eltern ihr vermutlich vermittelt haben, was sie auch in Israel schon erfahren hat mit Gott. Und sie hat absolutes Vertrauen, sie hadert nicht, sie findet sich in ihr Schicksal ein. Und das Entscheidende ist, sie gibt einen Impuls, eine Botschaft von Gott weiter an ihren Feind. Ich habe mich so ein bisschen versucht, in dieses Mädchen hineinzuversetzen und habe mich gefragt, vertraue ich Gott wirklich in jeder Situation? Gebe ich das Gute an andere Menschen, was Gott mir schenkt, an andere Menschen weiter, selbst dann, wenn mir der andere vielleicht nicht wohlgesonnen ist? Wenn ich mit jemandem schon alleine im Stress oder im Streit lebe oder jemand mich ungerecht behandelt, wünsche ich ihm dann aus vollem Herzen das Allerbeste? Dieses Mädchen hat das getan. Und man hätte auch verstehen können, wenn sie in ihrer Situation dem Naaman das Allerschlechteste gewünscht hätte. Wenn sie gesagt hätte, boah, der hat mich hierhin verschleppt und soll der verrecken, das ist mir ganz egal. Nein, das hat sie nicht getan. Sie hat ihm das Allerbeste gewünscht und ihm die Liebe Gottes weitergegeben. Und da ist mir eine Textstelle eingefallen aus Lukas 6, wo es heißt, im Vers 27, euch allen sage ich, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die Menschen, die euch Böses wünschen und betet für alle, die euch beleidigen. Und in Vers 35 heißt es, ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Gott wird euch reich belohnen, weil ihr wie seine Kinder handelt. Denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Und dadurch, dass das Mädchen dieses wirklich praktiziert, dieses wirklich tut, entsteht ein ganz großer Segen. Dadurch entsteht etwas wirklich Großes. Denn es geschieht Veränderung, sowohl bei Naaman persönlich, also eine Riesenveränderung, er wird gesund, er lernt Gott kennen, als auch in seinem gesamten Umfeld. Ich kann mir denken, dass das gesamte Umfeld von Naaman, dass er das vielleicht auch in einem ganz anderen Blickwinkel sieht, dass er mit einem Blick Gottes jetzt in die Welt guckt, dass auch alle anderen davon profitieren, die mit ihm zu tun haben und auch ganz besonders das Mädchen. Wir wissen nicht, was jetzt daraus wird aus dieser Situation, aber ich kann mir vorstellen, dass Naaman, wenn er zurückkommt, erfüllt mit der Liebe Gottes und mit dem, was er erlebt hat und mit dem, was er an Heilung erlebt hat, dass er auch sich erinnert, Mensch, letztendlich war das Mädchen, das die mich dahin geschickt hat und dass es auch letztendlich dieser Segen auf das Mädchen zurückfällt in reichem Maße. Und um jetzt nochmal, um meine Geschichte am Anfang nochmal zu erzählen, wie sie ausgegangen ist. Also ich hatte ja zwei Geschichten erzählt. Die eine in dem Krankenhaus, wo ich gemobbt wurde. Diese Geschichte ist so ausgegangen, dass ich durch diese Situation, ich habe sie nicht ausgehalten. Und ich habe da auch nichts Gutes bewirken können, glaube ich, weil ich einfach geflohen bin. Ich habe gekündigt und habe gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich kann das nicht aushalten. Ich möchte hier nicht mehr arbeiten. Und ich bin dann gegangen. Diese andere Geschichte, die ich euch erzählt habe von dem Altenheim, die ist so ausgegangen, dass ich nach Hause kam und Armin mein ganzes Leid geklagt habe und richtig wütend war und das unmöglich fand, wie diese Frau mit mir umgegangen ist, dass sie mich erstmal so gemein behandelt hat und dann auch noch das verlangt, dass ich in einem Bereich arbeite, wo ich als Schwangere eigentlich gar nicht arbeiten darf. Und Armin hat zu mir gesagt, hat so nachgedacht und hat zu mir gesagt, ich glaube, du sollst ihr vergeben. Und ich habe gedacht, was ist das denn? Ich soll ihr vergeben? Sie, also wie jetzt? Weil ich habe überhaupt nichts gemacht. Ich bin völlig im Recht und sie ist im Unrecht. Und was willst du denn jetzt damit sagen? Und wir haben da so drüber geredet, wir haben darüber gebetet und er hatte so diesen Eindruck, dass ich das tun soll. Und ich habe, genauso wie das Mädchen sich wahrscheinlich Laura in der Kindergeschichte gefühlt hat, habe ich am nächsten Morgen, als ich zu diesem Dienst gegangen bin, totale Angst gehabt. Aber ich wusste, es ist richtig, ich muss auf diese Person zugehen. Aber ich habe totale Angst gehabt. Mein Herz schlug bis sonst wohin. Und ich bin hingegangen und ich habe gesagt, es tut mir leid. Ich habe mich entschuldigt für alles, was zwischen uns nicht gut gelaufen ist. Ich habe dieser Frau auch den Segen Gottes gewünscht und ich habe so einfach, das einfach so gesagt. Und ich glaube, die Frau, also letztendlich war sie natürlich verdattert, aber was daraus entstanden ist, das war so wow, weil sie hat mich umarmt, sie hat sich auch bei mir entschuldigt und es ist etwas richtig Gutes daraus entstanden. Die Atmosphäre hat sich geändert, sie hat mir eigentlich nur noch Gutes gewollt und ich merkte einfach, hier ist Gottes Frieden, hier herrscht einfach Gottes Frieden und ich habe so erlebt für mich, ich war damals noch ganz jung im Glauben, ich habe erlebt, das, was ich in Gottes Wort lese, das ist Wahrheit, wenn ich Vergebung lebe, wenn ich auf den anderen zugehe, obwohl er eigentlich mir nichts Gutes will, aber wenn ich das tue, dann entsteht Segen, dann entsteht Heil, dann entsteht Frieden, Gottes Frieden. Und es war für mich so eine unheimliche Erfahrung in meinem Glauben. Ja, Gottes Liebe weiterzugeben, ist eine wunderbare Sache. Und letztendlich gibt es auch keine Alternative so richtig dazu, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle und Gleiches mit Gleichem vergelte, das kann ich natürlich machen, aber daraus wird nichts Gutes entstehen, sondern wirklich Veränderung und was Gutes und wirklich Gottes Segen kann ich nur erleben, wenn ich Gottes Liebe weitergebe, auch vielleicht in Situationen, wo es mir schwerfällt oder wo ich ungerechtfertigt behandelt werde. Und ich wünsche dir auch, dass du solche Erfahrungen machst, vielleicht haben viele von euch schon viel größere Erfahrungen gemacht als ich mit meinen kleinen Erfahrungen hier. Aber ich wünsche dir, dass du noch mehr solche Erfahrungen erlebst und dass du Erfahrungen erlebst, wo es dir gelingt, auch gerade in Situationen, wo es dir schwerfällt und wo du vielleicht auch schlecht behandelt wirst, dass du mit Gottes Augen blickst und mit Gottes Augen und Gottes Liebe weitergibst und auf diese Menschen mit Gottes Liebe zugehst und dass du erlebst, wie wunderbar groß der Segen ist, der daraus entsteht und dass du einfach überwältigt bist von dem, was Gott verändert, wenn du einen kleinen Schritt und wenn du Gottes Liebe weitergibst in dieser Welt. Amen.